Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo zusammen, ich bin der Oliver Pötsch, ich bin ein Autor aus München. Ich schreibe Krimis und historische Romane und ich bin hier im schönen Graz auf einem Krimi-Festival und auch tatsächlich zur Recherche.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Und für alle, die zum ersten Mal reinhören, ich bin Martina, Radiojournalistin und Querbeet-Leserin mit einer großen Vorliebe für Krimis, Thriller und Historisches. Noch besser, wenn sich alles vereint. In diesem Podcast stelle ich euch Autorinnen und Autoren und auch andere Büchermenschen vor. Und Oliver Pötsch zu Gast, das war zugegeben ein besonderer Fangirl-Moment für mich, dass er im Juni in meiner Heimatstadt Graz beim Fine Crime Festival dabei war, war natürlich die Gelegenheit, den Bestseller-Autor von fast 30 Büchern persönlich vors Mikro zu bitten. Die Reihe um die Henkerstochter ist sicherlich vielen ein Begriff und auch die Totengräber-Bücher, die Ende des 19. Jahrhunderts in Wien spielen, finde ich sehr genial. Brandneu, Teil 5, der Totengräber und der Orden des Teufels, hat Oliver in Graz auch vorgestellt und auch in dieser Folge. Worüber wir sonst noch geplaudert haben, natürlich über seine wirklich spannende und ungewöhnliche Familiengeschichte. Seine Vorfahren waren ja tatsächlich Henker. Über das Statussymbol Gartenliege, ungewöhnliche Kindergeschenke, versperrte, gruselige Keller und Albträume im Hotel. Ihr erfährt auch, ob die Geschichte der Henkerstochter schon auserzählt ist, was der Schlüsselmoment für den Start in sein Schriftstellerleben war und das Schreiben für Oliver Pötsch wie Spielen ist. Der Buchtipp der Stadtbibliothek Graz kommt diesmal von der Chefin höchstpersönlich. Marie-Therese Stampfl verrät auch noch, welche Bücher sie sich persönlich für diesen Lesesommer vorgenommen hat. Hört gerne rein, viel Spaß dabei.
Ich finde es sehr, sehr cool, dass du auch mal in Graz bist und dass dieses Treffen zustande kommt. Danke für deine Zeit. Jetzt muss ich gleich fragen, seine Vorfahren sind Henker. Wirst du eigentlich immer so vorgestellt?
Ja, das ist tatsächlich mein USP, mein Unique Selling Point. Ich weiß, das kommt immer furchtbar gut an und es stimmt ja auch, das muss man mal dazu sagen. So, ich komme aus einer Henkers-Dynastie. Ich habe 14 Scharfrichter unter meinen Vorfahren. Dann sage ich immer, die Leute müssen keine Angst haben vor mir. Letzte Scharfrichter in der Familie ist schon Anfang des 19. Jahrhunderts gestorben. Aber da sind wir dann immer in einem hervorragenden Smalltalk-Thema drin. Das klappt auf jeder Party.
Wann hast du eigentlich damit begonnen, dich mit deiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen? War dir das auch schon als Kind bewusst?
Genau, das ist dann immer die zweite Frage, die kommt. Aber kein Problem, das ist ja auch ganz spannend, das Thema. Genau, dass ich aus einer Henkersdynastie stamme, weiß ich tatsächlich schon seit meiner Kindheit. Das war immer so Thema bei uns. Das kam aus von der Oma, mütterlicherseits stamme ich davon ab. Und das fand ich als Kind einfach spannend. Und wir sind oft wandern gegangen. Ich komme jetzt aus Bayern und da geht man als Kind, muss man sehr viel wandern gehen und macht es dann weiter
ja,
mit seinen Kindern.
Ja, das stimmt.
Ja, genau, bei euch auch. Ja. Und dann ist Kindern oft langweilig und meine Mama auch gerade ist eine wirklich gute Geschichtenerzählerin. Das habe ich von ihr geerbt, glaube ich. Und da hat sie halt dann immer solche Geschichten erzählt. Und das fanden wir dann spannend. Und ich habe es aber dann so als Jugendlicher oder so, war es dann nicht mehr so ein Thema. Und ich hatte dann eben einen Schlüsselmoment, erzähle ich immer, als ich schon für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet hatte, kam der Ahnenforscher unserer Familie zu Besuch. Das ist der Cousin meiner Großmutter gewesen, auch schon verstorben, zu meinen Eltern. Und der hatte diese ganzen Unterlagen dabei, breitete sich alles auf den Tisch aus, diese Stammbäume, lag da alles rum. Und ich wollte immer Bücher schreiben. Und dann sah ich das und habe mir gedacht, das ist es. Das ist doch der Roman, den du machen möchtest.
Das ist die Geschichte, die erzählt gehört.
Genau, also die Geschichte, die erzählt gehört, wie man immer sagt, genau. Das ist deine eigene Familiengeschichte, eine Geschichte über einen deiner Vorfahren, einen Henker. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und daraus ist dann das erste Buch geworden.
Mhm. Du hast gesagt, als Kind fandest du das spannend und cool. Hat dir das auch ein bisschen so Respekt verschafft?
Also für uns Kinder, sage ich immer, waren das eher so Polizisten mit dem Schwert. Würde ich jetzt mal sagen. Die Kapuze, die übrigens Henker haben meistens keine dieser Kapuzen getragen. Also die war in meiner Vorstellung nicht da.
Und Freunde von dir, waren die dann so, bei den Pötsch schauen wir vielleicht lieber nicht vorbei?
Ich glaube jetzt, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das habe ich als Kind jetzt nicht so war es jetzt nicht auf dem Schirm gestanden, dass ich jetzt in die Kinder oder in die Grundschule gegangen bin und dann allen erzählt habe, übrigens, passt auf, langt's mir nicht an, ich stamm von Henkern ab. Ja.
Habt ihr daheim ein kleines Museum mit so Gegenständen auch noch?
Ja, also es gibt natürlich sehr viele Bilder meiner Ahnen. Und die sind bei meinen Eltern. Jetzt muss ich dazu aber sagen, also von diesen Henkers-Vorfahren gibt es keine Bilder, weil also zu der Zeit sind dann also eher reichere und bekanntere Menschen porträtiert worden. Aber es gibt natürlich alle möglichen Stammbäume und tatsächlich hat unsere Tochter, als sie so 6 oder 7 war, der Oma zum runden Geburtstag in so einem Schuhkarton eine total schöne Schafottszene gebastelt. Mit so kleinen Püppchen, die da drin auftreten. Die Oma hat sich sehr gefreut. Also sowas ist da. Ja.
Du hast gesagt, der Ahnenforscher, ein Ahnenforscher war bei euch, hat das alles ausgebreitet. Bist du dann draufgekommen bei dieser Stammbaumforschung, dass es nicht nur Henker gibt, diesen Zweig der Henker, sondern vielleicht auch noch, hast du andere interessante Facts aus deiner Verwandtschaft herausgefunden?
Ja, klar. Also ich kann vielleicht auch jetzt an der Stelle schon mal sagen, dass diese Familiengeschichte wird vermutlich auch mal Teil eines Romans sein, wo ich dann also noch mehr über meine Familie erzähle. Deswegen jetzt nur ganz kurz, die haben ja danach auch noch eine Geschichte gehabt. Das mit der Henkerei war Anfang des 19. Jahrhunderts in den kleinen Orten im Deutschen Reich Schluss. Mhm. Es ist natürlich noch in Nürnberg oder sowas hingerichtet worden, aber die Kleinhenker waren arbeitslos. Und so war das auch bei meinen Vorfahren. Und dann musste man halt schauen, was man sonst noch kann. Und tatsächlich erzähle ich dann auch in meinen Lesungen, waren ja die Henker auch die Heiler in den Orten. Und viele von denen sind über 2, 3 Generationen in die Arztberufe reingerutscht. So. Und deswegen ist mein Urgroßvater Max Kösel, das war dann, also es ist, die Amerikaner sagen ja immer vom Tellerwäscher zum Millionär und bei mir ist vom Scharfrichter zum Arzt. Der war dann richtig angesehener Arzt, hatte eine Privatklinik und hat dann aus speziellen Gründen alles verkauft in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und ist mit dem ganzen, ich sage es mal, ehemaligen Scharfrichter-Clan nach Brasilien ausgewandert. Und deswegen ist meine Großmutter in Brasilien geboren, mit dem Wasser des Iguazu-Wasserfalls getauft worden. Ja. Mein Urgroßvater ist dort beerdigt und ich habe mit meiner Frau wir waren über 3 Monate in Südamerika und da habe ich unter anderem da auch auf den Spuren da meiner Vorfahren geforscht.
Sehr spannend. Die Reihe um die Henkerstochter, ist die aber jetzt auserzählt? Das sind, korrigiere mich, 10 oder 11?
10.
10 Bücher.
10 war so eine runde Zahl.
Ja, ja. Was, wenn der Verlag dich bitten würde? Schauen wir nochmal rein.
Der Verlag hat mich schon gebeten und es ist mittlerweile auch so ein bisschen durchgesickert. Es wird eine Fortsetzung geben. So, jetzt ist es aber nicht so, das ist mir jetzt ganz wichtig, dass der Verlag gesagt hat, bitte, bitte, Oliver, das läuft doch so gut, mach doch noch einen 11. Band. Sondern ich habe bewusst nach Band 10 jetzt ja schon vor 3 Jahren Schluss gemacht. Das ist so wie Weihnachten nach 3 Tagen mit der Familie. So, und ich immer mit deinen Vorfahren da verbringst, die gehen dir irgendwann mal auf die Nerven. So, und so ging mir das halt. Irgendwie war das war auserzählt. So.
Hast du lang durchgehalten?
Sind liebe Familie.
Liebe Familie. Schöne Weihnachten. Ja.
Und dann war es aber tatsächlich zum einen so, dass ich gemerkt habe, wirklich, dass das sehr viele Leute betroffen gemacht hat, das ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber ich habe wirklich viele Mails bekommen und auf Lesungen hieß es immer, wann geht's denn da nochmal, bitte Herr Pötsch, und die begleiten mich, ihre Familie begleitet mich schon so viele Jahre, weil das zog sich jetzt über so viele Jahre hin und da habe ich also gemerkt, da ist einfach was da. Das zweite war, ich musste ja selber auch Interesse haben, dass ich dann gedacht habe, okay, was könnte interessant sein, und nur ist es jetzt so, dass dieser Vorfahr Jakob Kösel, der also die Hauptperson ist, und das Ganze spielt er nach dem 30-jährigen Krieg und es wird aber immer erzählt, dass er Söldner im 30-jährigen Krieg war und da sind auch ein paar Dinge passiert, die ich mir im Vorfeld schon überlegt habe. Das ist aber nie auserzählt worden. So. Und da wird es jetzt eine sogenannte Prequel geben. Und da kommt, den schreibe ich gerade schon, den ersten Band. Okay. Und es kommt nächstes Jahr raus, der erste Teil. Und da werden wir erfahren, was mit meinem Vorfahr im 30-jährigen Krieg war, weil der 30-jährige Krieg auch eine extrem spannende Zeit ist, ein bisschen wenig. Also das ist die Zeit, die Deutschland im Grunde am meisten geprägt hat. Und es gibt noch nicht so viel Belletristik darüber.
Okay, na, klingt auch sehr spannend. Du hast aber auch ganz neue Figuren erschaffen und hast die Totengräberreihe gestartet. Der fünfte Teil ist ja jetzt brandneu und diese Reihe hat dich in eine andere Zeit und auch nach Wien versetzt. Also du bist in der Zeit ein bisschen nach vorne gerückt. Ist das so dein Plan auch vielleicht für dein weiteres Schreiben oder bleibst du in der Geschichte?
Ja, da ist was dran. Also die hast ja gerade schon diese Serie vorgestellt, also die spielt Ende des 19. Jahrhunderts und sie spielt in Wien. Es geht um einen Totengräber, es geht um einen Inspektor, der hat eine Verlobte, die ist also Reporterin, so haben wir so einen klassischen Ermittlerkosmos, Krimi. Und es ist tatsächlich so, als ich mir überlegt habe, so, ich möchte neben der Henkerstochter auch noch was anderes machen. Ich habe, muss man dazu sagen, neben der Henkerstochter auch immer wieder andere historische Romane geschrieben. Aber das waren alles historische Romane, zum Beispiel über Faust, über den echten Faust, über den Bauernkrieg. Aber das waren alles eben historische Romane, die nicht im Mittelalter, da muss ich immer ein bisschen klugscheißerisch sein, weil das erste Mal der Pötsch schreibt Mittelalter-Romane, aber das Mittelalter hört, wenn man ungefähr um 1500 auf, das nennt man die frühe Neuzeit. So, da haben die immer gespielt. So, und ich wollte mal was machen, was näher an die heutige Zeit dran ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen wollte ich auch mal, dass die wie in einem klassischen Krimi heutzutage mal telefonieren können beispielsweise. Ja, das erleichtert viel im Plot, muss man sagen. Ja. Und dass die vor allem auch moderner denken. Das ist jetzt zwar immer noch nicht unsere Zeit, aber es ist wahnsinnig schwierig und es wird uns auch nie gelingen, uns in einen Menschen im 17. Jahrhundert reinzudenken, was der so gedacht hat. Das heißt, wenn ich über die schreibe, ist es immer eher historisierend als historisch. Und das fand ich immer so ein bisschen so ein Fake. Und jetzt, wenn es in die Zeit geht, das merke ich auch, die Julia und Leo, also die beiden, die haben auch ganz moderne Probleme. Also im neuesten Band, der jetzt nächste Woche erscheint, die suchen eine Wohnung in Wien. Entschuldigung, ich komme aus München, aber München und Wien, eine Wohnungssuche heutzutage, weiß jeder, wie schwierig das ist, nehme ich jetzt mal an. Und das ist ein ganz modernes Problem. Deswegen fand ich das spannend, so eine Reihe mal zu schreiben.
Ja, und Wien, hast du irgendwie auch Verbindungen zur Stadt?
Also, das werde ich öfter gefragt, warum haben sie sich denn jetzt dann für Wien entschieden? Sie hätten auch München nehmen können. So, der eine Grund ist jetzt ganz einfach, ich wohne in München. Ich bin ja neugierig, ich finde es total langweilig über meine eigene Heimatstadt. Habe ich übrigens auch schon einen Krimi geschrieben, einer aus der Henkerstochter spielt in München. Dann ist Wien super schön. So, ja, fährt man gern hin. Fast so gern wie nach Graz. Aber der Hauptgrund war dann, dass ich, also am Anfang war der Plan, ich möchte eine Krimi um die Jahrhundertwende, weil da sich viel ereignet hat irgendwie. Es gab viel Umbrüche in Europa. Und wenn du dann eine große Metropole suchst, dann hast du im Grunde Berlin. Die sind nicht ganz so unfreundlich wie die Berliner, aber Berlin liegt mir nicht so. Dann kommt Paris, London. Mein Französisch ist zu schlecht. London ist schon Sherlock Holmes, ist ungefähr in der Zeit unterwegs. Und dann kommt Wien. Mhm. Das ist einfach, Jahrhundertwende ist Wien. So, und dann kam halt noch dieser Totengräber vom Zentralfriedhof dazu. Das ist auch Wien. So entsteht es.
Ja. Hast du dann bei deinen Recherchereisen, also du warst oder bist doch öfter in Wien, hast du da so wirklich ein knallhartes Programm oder spazierst du durch die Stadt und saugst die Eindrücke so ein bisschen auf?
Mein Agent hat irgendwie vor kurzem mal zu mir gesagt, Oliver, der hat etliche Autoren unter Vertrag, du bist der einzige Autor, der nach Wien fährt und da tatsächlich arbeitet. Die anderen bummeln nur rum und gehen einsaufen. Das fand er ganz faszinierend.
Ins Kaffeehaus.
Ja, genau, ins Kaffeehaus natürlich. Aber dadurch, dass ich vom Journalismus komme, bin ich das so gewohnt. Also ich mache mir tatsächlich vorher Termine und da habe ich einen total durchgetakteten Plan. Das ist wirklich ganz spießig. Ich gehe auch sehr viel zu Fuß, weil ich im Grunde alle Distanzen versuche so abzugehen, wie es vielleicht auch meine Protagonisten gemacht haben. So viel flanieren ist da nicht.
Ich habe jetzt den dritten Teil fertig, also bin auf den letzten Seiten und da bist du ja oft im Naturhistorischen Museum, spielst auch oft. Also warst du auch selber oft dort, fühlst dich da immer wieder hin?
Ja, also ich war sowohl im Kunsthistorischen wie im Naturhistorischen Museum. Und im Naturhistorischen Museum, du hast es schon gelesen, aber Leser haben es noch nicht gelesen, deswegen darf man jetzt nicht so viel verraten. Aber das war für mich eine ganz tolles Erlebnis, weil ich durfte hinter den Kulissen des Naturhistorischen Museums unterwegs sein. Und das, da ist nämlich noch ganz, ganz viel, was die Leute da sonst gar nicht sehen. Und da hat man oft so zufällige Beobachtungen, die man überhaupt nicht eingeplant hat und die dann dazukommen. Zum Beispiel ist so, die haben ein echtes Problem, die können sich vor Herbarien nicht retten. Jetzt muss man kurz erklären, Herbarien ist eine Sammlung getrockneter Pflanzen. Mhm. Das ist eigentlich schon wichtig. Ja, so, und da gibt es auch welche, die kommen dann eben aus Südamerika und so weiter. Jetzt ist es so, dass sie, haben sie mir erzählt, immer wenn irgendwelche alten Pflanzensammler sterben, kommen die Angehörigen und sagen, ich hätte noch ein Herbarium für euch. Und das sammelt sich. Und das Problem an diesen Herbarien ist aber auch, das sind lauter kleine Insekten und sowas drin, die sich dann ausbreiten können und die fressen dir den ganzen Bestand auf, sodass die da immer wieder mit, keine Ahnung, Insektiziden oder sowas drüber gehen müssen. Das ist hinter den Kulissen gestapelt bis an die Decke mit diesen Herbarien, ja. Und das, da gibt's dann zum Beispiel auch eine Szene da in dem, im Roman, wo ich das so ein bisschen aufgreife. Ja. Das sind so Zufallsfunde.
Stichwort Insekten, der Trauzeuge meines Mannes forscht am Naturhistorischen Museum an Fruchtfliegen.
Exakt.
Liebe Grüße an Martin.
dann kennt er das Problem.
Der kennt das ganz sicher. Mir hat die Totengräberei auch ein Wiener Buchhändler empfohlen. Jetzt muss ich schon wieder ihn grüßen, den Christoph Eckel und sein Team von der Buchhandlung Lesezeit, ganz eine nette Buchhandlung, also vielleicht schaust du mal vorbei. Die freuen sich sicher, der ist auch großer Fan. Ja, ich habe schon gesagt, drei habe ich schon gelesen und bei Teil 2, du suchst ja da auch immer so Schwerpunktthemen, ne? Teil 1 war es ein bisschen die Untoten, Teil 2, da ging es dann um Mumien und alte Flüche und ja, das hat mich sehr gecatcht, ich finde das ja super spannend. Ich wollte schon mal Ägyptologie studieren.
Wie alle Mädchen. Entschuldigung.
Wirklich?
Und Jungs, ist das so? Okay. Also Jungs auch, aber eher Archäologin möchte, also das auch. Ist auch den Berufswunsch von, ja. Gerade von, also ich habe selber eine Tochter gehabt, da so steht immer, entweder will man irgendwie, wie heißt es, Meeresbiologin oder Archäologin, das ja. Ist so, ja, ist ja toll.
Also ich Archäologie habe ich sogar ein paar Vorlesungen geschafft, aber irgendwie habe ich dann nicht durchgehalten und Ägyptologie, ja, das haben wir gedacht, nur der Grund, um zu sagen, ich kann Hieroglyphen lesen, das ist cool, ist vielleicht nicht so.
Ich kenne übrigens eine Archäologin, mit der wir befreundet sind und da darf ich also sagen, das kann zum Teil auch eine extrem fade Arbeit sein.
Ja.
Also man geht nicht jeden Tag irgendwie mit der Laterne durch irgendwelche Pyramiden durch und findet ein Grab vom Pharao. Ja,
na, leider ist es nicht so.
Pinsel und kleine, ganz, ganz winzige Stückchen, die da ja. Freigelegt werden.
Ja, aber warst du dann auch auf Recherche in Ägypten selbst?
Nein, ich war in übrigens wirklich sehr, sehr vielen Ländern der Welt, aber lustigerweise war ich noch nie in Ägypten.
Ja,
komisch,
nicht.
Komisch. Nein. Ja, also aber nee. Sollte ich vielleicht mal machen, ja.
Klassische Nilkreuzfahrt mit.
Ja, aber es ist ja leider nicht mehr so wie bei Agatha Christie. Das ist mir einfach alles zu touristisch.
Wir haben dann die Bilder abgeschreckt von den Pyramiden, die quasi neben der Straße stehen und so. Also das ist Teil 3, ja, auch ein bisschen so Geistergeschichte dabei, ein bisschen so unerklärliche Sachen. Wie stehst du dazu? Bist du anfällig für Geräusche im Haus?
Ich vertrete ja die Meinung, dass alle oder die meisten Krimi-Autorinnen und Krimi-Autoren sehr ängstliche Kinder waren, weil sie haben nämlich extrem viel Fantasie offenbar. Und wenn ich jetzt Krimis schreibe, ist das ja auch irgendwie ein Aufarbeiten meiner Ängste. Meine Frau meint, ich wäre insgesamt immer noch ein extrem ängstlicher Typ. Und deswegen war ich als Kind, habe ich mich schon, ja, also ich weiß nicht, wie es anderen ging, aber ich habe mich schon sehr viel auch gegruselt und ich habe, so schreibe ich auch ich habe immer so längere Nachworte.
Ja,
und dann
liebe ich besonders.
Schreibe ich, dass ich da so als Kind so Schlüsselerlebnisse hatte, weil es gab bei Freunden, also Grundschule, die hatten von ihren Eltern so einen Horrorcomic. Wirklich krass. Also und das haben wir gehandelt wie ein Pornomagazin, so. Und das ist leider verschollen. Aber die Bilder aus diesem Horrorcomic, die habe ich jedes Bild habe ich komplett vor Augen. Aber das ist Recherche schon im Grundschulalter.
Ja. Ja, wir hatten einen sehr gruseligen Keller. Aber da war es
ja, das war natürlich
finster, bis man endlich zum Lichtschalter gekommen ist. Das war sehr gruselig.
Ich habe übrigens vor ein paar Tagen versehentlich meine Frau im Keller eingesperrt. Und das war noch
bevor du wegfahren bist, oder?
Das war ich. Sie hat sich bis heute nicht gerührt. Nee, das war tatsächlich kurz davor. Und das fand ich irgendwie interessant, weil Die ist da, also sie war irgendwie unten bei der, also wir haben so einen, teilen wir es mit anderen, so einen Keller, den man tatsächlich so absperrt irgendwie so. Und sie war irgendwie unten bei der Wäsche und ich habe das irgendwie nicht realisiert und ich habe selber unten was im Werkzeugraum oder sowas geholt und bin dann hoch und habe abgesperrt. Und was ich interessant fand war, die eigentlich war ja, sie hat dann irgendwie geklopft und ich habe sie zuerst nicht gehört und die ist dann wirklich richtig ausgeflippt. Also das ist vielleicht ein bisschen viel, die war stocksauer und die hat richtige leichte Panikattacke gehabt, ja, wo ich mir dann so rational gedacht habe, Katrin, es wäre ja, jetzt mal, ich bin ja hier, also es hätte sofort, nächste Minute wäre einer gekommen, aber sie hat unten schon geschaut, wie kann sie da sonst noch rauskommen? Mhm. Also diese Angst, irgendwie im Keller eingesperrt zu werden, die ist irgendwie, die kennt jeder.
Die kennen wir alle. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beruhigen. Wir hören am besten rein in den Buchtipp der Stadtbibliothek Graz. Marie-Therese Stampfel, die Leiterin der Stadtbibliothek herself, ist heute bei mir mit einem Buchtipp für den Juli. Und es ist, wenn ich mir den Umfang so anschaue, ein schönes Sommerurlaubsbuch. Man muss vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen, aufgrund der Dicke und der vielen Seiten. Marie-Therese, was hast du mitgebracht? Was stellst du heute vor?
Das Buch heißt Ein weites Leben, ist von M.L. Stedman, eine Australierin, die in Großbritannien lebt. Das ist ihr zweites Buch. Sie hat sich jetzt auch 10 Jahre Zeit gelassen für dieses Buch. Das erste Buch, Das Licht zwischen den Meeren, war ein sehr erfolgreicher Spiegel-Bestseller. Und das Buch, also das zweite Buch, Ein weites Leben, hat mich wirklich, wie soll ich sagen, in seinen Bann gerissen. Ich habe nicht mehr aufhören können zu lesen, obwohl es wirklich 540 Seiten hat. Es ist eine epische Familiengeschichte, spielt in Australien in den 1950er Jahren, beginnt es. Und wie halt Familiengeschichten so sind, sie sind intensiv, sie sind auch mitunter schmerzhaft, sehr schmerzhaft auch in diesem Punkt, aber dann doch sehr tröstlich.
Es hört sich auch nach sehr vielen Emotionen an, also richtig alles dabei.
Ja, es ist so richtig alles dabei. Es ist, also ich, es ist mir vorgekommen, als würde ich einen Film sehen. Es ist, war wirklich, man wird in diese Welt hineingerissen, in diese Familiengeschichte. Und es hat mich einfach wirklich fasziniert, mitgerissen. Und ja, man ist emotional dann mit dieser Familie oder mit den Entscheidungen, die getroffen werden, eng verbunden.
Gibt auch eine Hauptprotagonistin oder einen Hauptprotagonisten?
Ja, es gibt also diese Familie, also beginnt eben mit Vater, Mutter und 3 Kindern, 2 Söhnen und 1 Tochter. Und es beginnt auch mit einem tragischen Unfall und der Protagonist ist einer der beiden Söhne.
Für so ein dickes Buch braucht man unbedingt ein Lesezeichen, finde ich. Und ich habe da vorhin eine tolle Aktion bei euch entdeckt, ein Lesezeichen, das man mitnehmen kann und auf dem man seine Gedanken dann vermerken kann. Wie funktioniert diese Aktion?
Die Aktion heißt Gelesen und geliebt. Es ist ein sozusagen Blanko-Lesezeichen und man kann seine Eindrücke auf das Lesezeichen schreiben und wenn einem das Buch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, kann man das Lesezeichen sozusagen in das Buch geben und man kann eben schnell eben sozusagen die Empfehlung von dem Vorleser, der Vorleserin mitnehmen und dann seine eigene Meinung dann wieder zuschreiben.
Das klingt nach einer sehr tollen Aktion. Marie-Therese, als Bibliothekarin, du liest sicher auch selber viel oder viel mehr noch jetzt im Sommer. Was liegt denn auf deinem Sub oder welche Bücher hast du dir selbst vorgenommen?
Ja, ich habe mir viel vorgenommen. Das liegen tatsächlich einige Bücher auf meinem Nachttischkästchen. Was ich mir als nächstes vorgenommen habe, ist der Roman Die Namen von der Florence Knapp. Dann sollte Ein weißer Sommer folgen von der Eva Bram Schürfer. Und ich habe auch bei der Beate Malle Lesung das Buch von Laura Baldini und Sie schenken Ihnen ein Zuhause.
Da geht's um die Anna Freud, habe ich recht?
Genau, um die Anna Freud und um ein Kinderheim in der Nachkriegszeit.
Kommt auch auf meine Liste. Vielen Dank nochmal für den Buchtipp heute, Ein weites Leben von M.L. Stedman. Und ja, ich wünsche dir auch einen schönen Sommer.
Ebenso. Allen einen wunderschönen Sommer.
Wie war das dann bei dir, die Initialzündung für die Henkerstochter? Davon hast du schon erzählt. Hast du dann auch irgendwie allen erzählt, ich ziehe mich jetzt zurück, ich schreibe jetzt ein Buch? Oder war das eher so ein bisschen ein Geheimprojekt, ich versuch's einfach mal?
Ich komme ja, wie gesagt, vom Journalismus und ich habe zu der Zeit beim Fernsehen gearbeitet und dann weiß ich noch, dass ich einer Kollegin in der Kantine gesagt habe, ich versuche mich übrigens an einem Roman zu schreiben und dass sie reagiert hat, oh, noch ein Journalist, der versucht einen Roman zu schreiben. Und dann merkte ich schon so, oh, okay, das ist so ein Klischee. Und ich hab's, das ist eine gute Frage. Ich glaube, nicht so rumerzählt, weil ich wollte nicht noch ein Journalist sein, der versucht, einen Roman zu schreiben und dann fragt man mich nach 3 Jahren, was waren eigentlich und du sagst, ja, es ist, ich habe dann abgebrochen
noch immer
oder so,
dran.
Oder ich schreibe noch immer dran.
Ja, genau. Manche, die sitzen seit 10 Jahren an einem Buch.
Deswegen habe ich, also ich habe es jetzt nicht richtig geheim gehalten, aber ich habe es nicht so groß an die Glocke und es ist ja auch wirklich, also man hat da gerade beim ersten Roman vor allem, also man muss ja dazu sagen, du hast ja keine Versicherung, dass jemand dieses Buch nimmt. Und deswegen die höchste Tugend für Autoren, ich werde immer gefragt, was muss ein Autor oder eine Autorin drauf haben? Dann sage ich immer, ich mache manchmal so Schreibkurse, sage ich immer so überspitzt 10% Talent, 20% Handwerk, 70% Disziplin. Und das natürlich vor allem gerade beim Erstlingswerk, wenn sich noch keine Sau dafür interessiert. Und dann sich nach der Arbeit nicht ein Bier einzuschenken, sondern sich oben hinzusetzen oder sich mal einen Tag freizunehmen und eine bescheuerte Verfolgungsjagd zu schreiben, wo man sich dann denkt, bin ich wieder 17. Wenn man draußen, ich habe schon Kinder gehabt, die sieht man Familienväter in ihre Vans steigen, irgendwie mit einer Aktentasche und du denkst, was mache ich denn hier eigentlich so? Da muss man durch.
Ja. Und wann war dann der Zeitpunkt, ja, sag mal, Sektflasche aufgemacht, Kork geknallt, so, also, es ist ein Erfolg geworden und ich bleibe auch dabei.
Also ich weiß noch, dass ich mir von meiner ersten Vorauszahlung, es gab dann gleich einen Zwei-Buch-Vertrag, von meiner ersten Vorauszahlung habe ich mir geleistet eine Gartenliege bei Obi.
Oh.
Für 120
ziemlicher
Euro.
Ziemlicher Luxus.
Ich bin eher vorsichtiger Mensch. Und tatsächlich, das kam so mit der Zeit. Ich habe dann ja noch weiter fürs Fernsehen gearbeitet und für Radio. Erst so ab Band 3, würde ich sagen, habe ich mich dann auch selber anderen gegenüber als Schriftsteller bezeichnet. Das dauert.
Die Obi-Liege gibt's immer noch?
Die weiße Obi-Liege war natürlich längst kaputt.
Also nicht unbedingt klug investiert. Aber gut. Schriftsteller gilt ja als Traumberuf. Und viele, die schreiben, sagen mir dann auch, es ist ihr Traumberuf. Gibt es da auch, oder was sind die harten Zeiten für dich oder Aspekte, die dir vielleicht schwerer fallen? Oder wenn es dann irgendwann wird es vielleicht mal ein bisschen mühsam?
Es gibt natürlich immer wieder so Zweifel, wobei ich sagen muss, dadurch, dass ich das eben wirklich sehr gerne mache, mache ich das. Und ich glaube, das ist so, jeder sollte etwas finden, was er so gern macht, wie damals, als er als Kind gespielt hat. Wenn man als Kind gespielt hat, dann hat man nicht dran gedacht, ich hoffe mal, wie der Papa die Lego-Burg nachher finden wird. Oder hat auf die Uhr geguckt, ach, jetzt darf ich noch 1,5 Stunden spielen oder so. Sondern man hat einfach gespielt. Und wenn ich schreibe, dann spiele ich. Und dann vergesse ich wirklich, das klingt jetzt so esoterisch, aber ich vergesse dann, wenn es gut läuft, alles um mich rum. Und in diese Phase reinzukommen, manchmal dauert es ein bisschen und so weiter, aber wenn man dann drin ist, dann ist das ja ein totales Versinken. Und dann hat es ja auch nichts mehr mit, also im Englischen gibt es, glaube ich, das Wort Work and Labor, die teilen das so auf, Arbeit und eine Arbeit, die dich total erfüllt. Und das hat dann nichts mehr mit der klassischen Bezahlarbeit zu tun. Mhm. So, jetzt habe ich dir aber nicht beantwortet, wann es mir schwer fällt. Oft, wenn ich fange vormittags an, wenn ich da sitze und dann muss eine neue Szene beginnen und du weißt am Anfang nicht, was du machen musst, fällt es schwer. Man ist, und interessanterweise die Tage, wo es mir besonders schwer fällt oder ich auch so ein bisschen, weil ich nachher noch einen Termin habe, jetzt muss ich meine 4 bis 6 Seiten runterhauen und denke, und scheiße, und tipp, und so weiter. Das sind oft die besten, weil ich dann total auf Autopilot schalte und nicht mehr so rumfrickel.
Brauchst du auch so eine gewisse Stimmung um dich herum? Musik, Trinkpausen, muss der Tee neben dir stehen?
Also Musik funktioniert, ich trinke viel Pfefferminztee dabei, das stimmt tatsächlich so, das hat sich so eingebürgert. Musik habe ich mal probiert, weil ich das irgendwie so cool fand im Hintergrund, es funktioniert null bei mir, lenkt mich total ab. Jede Form von Musik legt mich total ab. Und ich halte auch persönlich jetzt nichts davon, dass die Schriftsteller oder die Autorinnen immer so sagen, ich brauche da unbedingt mein Haus auf Lanzarote oder so. Mag sein, dass das bei dem so ist. Was total wichtig ist, ist ein Ort, an dem man sich zurückziehen kann. Das ist total wichtig und nicht abgelenkt wird. Wir hätten zum Beispiel einen großen Garten. Und meine Frau hat mich jetzt auch wieder gerade gefragt, warum ich nicht eigentlich öfter im Garten schreibe. Aber da bin ich abgelenkt. Ich gehe in mein Kammerl, ich mache die Tür zu und es ist bestimmt nicht so schön wie im Garten, aber ich bin komplett für mich.
Wie sieht dann ein schreibfreier Tag aus?
Also Autoren meiner Meinung nach haben immer Urlaub und nie, arbeiten immer und nie. Und so ist es bei mir im Grunde auch. Also ein schreibfreier Tag ist dann auch ein Tag, wo ich, also gibt das schöne neudeutsche Wort plotten. Also man geht spazieren und überlegt halt, wie es weitergeht zum Beispiel. Um richtig abzuschalten, das machen wir. Es gibt, wenn wir Urlaub gemacht haben früher mit den Kindern, war klar, dass der Papa vormittags schreibt und dann nachmittags dann kocht er und was mal halt dann und geben Spaden und so weiter. Die einzige Möglichkeit, wo ich wirklich komplett abschalte, ist Reisen. Also wenn ich eine sehr intensive, was wir zweimal im Jahr machen, eine intensive Reise mache in sehr exotische Länder, wo ich überhaupt nicht auf die Idee komme, weiter meinen Roman zu denken und so, weil ich so viel erlebe, dann kann ich abschalten.
Wohin ging die letzte Reise?
Also die, das muss ich mal ganz kurz überlegen, also von den, also wie gesagt, exotische Länder, wir waren jetzt länger in Südamerika da zum Recherchieren, wobei gut, da habe ich auch gearbeitet, verdammt. Aber habe ich nicht an dem aktuellen Roman gearbeitet. So, ja. Aber unter exotischen Ländern verstehe ich jetzt zum Beispiel auch, ich war zum Beispiel, wir haben eine sehr intensive Reise gemacht in Andalusien. Das ist vielleicht jetzt für manche Leute nicht so exotisch, aber das hat mich von der Historie und so total interessiert. Ich meine, der letzte Teil Europas sozusagen, der noch vom Islam beherrscht wurde und auch großartige Andenken da hinterlassen hat. Und da bin ich dann wirklich ganz tief in der Materie und schaue mir da alles an und habe meine Reiseführer und so. Also sowas. Oder wir waren im Baltikum. Das war auch eine Gegend, die ich vorher nie so auf dem Schirm hatte. Das ist ja auch politisch total interessant. Also auch solche Orte.
Könntest du dir wieder vorstellen, in deinen alten Beruf als Journalist zurückzukehren?
Nein. Also erstmal, das, was ich mache, hat ja auch noch gewiss mit Journalismus zu tun. Also ich recherchiere ja viel, also ich würde mich schon noch so als ein Vierteljournalist bezeichnen. Ich habe vorher irgendwie ja Fernsehen und Radio gemacht. Meine Frau leitet die Ausbildung beim Bayerischen Fernsehen. Deswegen erfahre ich da immer, wie es da jetzt ist und so. Die Technik schreitet auch voran und das bin ich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine andere Lebensphase jetzt.
Du hast ja auch Kinderbücher geschrieben und andere historische Romane hast du schon erzählt. Musst du dann schon ein bisschen Abstand gewinnen manchmal von deinen Figuren?
Es war tatsächlich so, dass ganz am Anfang die erste Idee für ein Buch war ein Kinderbuch, beziehungsweise ein Kinderspiel. Und dann ist es aber trotzdem dann eben die Henkerstochter geworden. Aber diese Idee haben wir dann ein paar Jahre später auch umgesetzt. Ich bin sehr gern mit Kindern zusammen. Ich mache sehr viel Lesungen an Schulen. Mit den Kinderbüchern, da habe ich Gitarre dabei und Puppen und Ritterschwerter und alles Mögliche. Und man kriegt von Kindern so viel zurück. Das ist was total Schönes. Das ist diese Selbstwirksamkeit, die man da irgendwie so spürt. Und das ist auch mit der Grund, warum ich Kinderbücher schreibe.
Ich finde es ja wichtig, dass es solche Geschichtenerzähler noch gibt.
Genau, mein Beruf würde ich.
Keine Geschichten erzählen.
Also ich bezeichne mich auch selber, wenn mich jemand am Beruf fragt, würde ich sagen, ich bin Geschichtenerzähler.
Ja. Ist es für dich immer noch aufregend, wenn ein neues Buch rauskommt?
Also jetzt kam gerade, also der Autor, die Autorin kriegt ja immer dann die ersten Belegexemplare. Ja. Und da wartet man dann immer schon drauf irgendwie, wann klingelt jetzt da der Postbote, wann bringt, und das ist tatsächlich immer noch ein ganz toller Moment. Ist vielleicht nicht mehr ganz so toll, muss ich jetzt ehrlich sagen, wie beim allerersten Roman. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, 27 Bücher geschrieben oder so. Aber es ist trotzdem immer noch was Besonderes. Und dann geht man abends essen oder trinkt dann Champagner oder so.
Schon. Siehst du auch nach all dieser langen Schreibzeit mit deinen Erfahrungen, siehst du mittlerweile irgendwas lockerer? Sei es jetzt, ich weiß es nicht, ein Gespräch mit dem Verlag, mit dem Lektorat, als zu Anfangszeiten?
Interessant. Muss ich jetzt mal nachdenken.
Bist du grundsätzlich entspannter?
Also wir haben gestern hier auf dem Krimi-Festival, habe ich mich auch mit anderen Autoren darüber unterhalten. Also es gibt ja das sogenannte Lektorat, muss man vielleicht kurz mal ein bisschen erklären, für die, die das nicht wissen. Also ich schreibe ja einen Roman, aber dann gibt es natürlich noch jemanden, der da so drüber schaut. Und der schaut jetzt nicht nur drüber, um mir die Rechtschreibfehler rauszukorrigieren, so, ja. Sondern das ist ganz, ganz wichtig. Lektorin, Lektor ist ganz, ganz, ganz wichtig für einen Autor als Ansprechpartner. Auch bei mir während der Schreibphase kann ich immer wieder kontaktieren, so. Und der Lektor, die Lektorin ist jetzt dafür zuständig, zum einen so die Dramaturgie, passt es, ist spannend, geht der Handlungsbogen so. Aber natürlich ist er auch für so sprachliche Geschichten zuständig. Und tatsächlich haben wir uns gestern unterhalten, bei meinen ersten ein, zwei Romanen habe ich mich über jede sprachliche Anmerkung von ihr, ich habe mir ja auch Gedanken gemacht und das ist sprachlich so viel besser, wenn ich den Satz so stelle. Und wir haben jetzt gestern, ich sage jetzt keinen Namen, aber gesagt, dass wir jetzt immer, die macht dann so die Vorschläge und dann gibt es halt immer diese Annehmetaste. Ja. Und dass wir jetzt immer nur annehmen, 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 das wird schon passen. So, also jetzt, was so diese kleinen sprachlichen Feinheiten angeht, ja, weil ja. Es ist, bei mir ist es ja Unterhaltungsliteratur und dann muss ich mich nicht dann über jedes halbe Wort streiten.
Also Lektorat, und du arbeitest auch während dem Schreibprozess schon zusammen mit dem Lektorat, liest noch irgendjemand zuerst dein Buch? Lass du deine Ehefrau drüber lesen auch?
Also das ist ganz wichtig. Also es gibt im Grunde 3, 4 Personen, die eingeweiht sind. Das ist natürlich meine Agentur. Das ist mein Verlag, die Lektorin. Das ist noch ein bisschen was anderes so. So, und die wissen aber alle, die haben vorher schon das Konzept gesehen und die wissen deswegen, wer der Bösewicht ist. Und die Einzige, die nicht weiß, wer der Bösewicht ist, ist meine Frau. Die erfährt das vorher nicht. Und deswegen ist das eigentlich meine wichtigste Testleserin. Weil wenn die jetzt nach 50 Seiten sagen würde, ich glaube, der Mörder ist der Gärtner und es ist der Gärtner, dann muss ich wieder von vorne anfangen.
Ja. Und die hat dann auch gesagt, nach 10 Bänden, Henkers Tochter, bitte.
Hat sie das gesagt? Ja, wir haben da so, das kam eher so von mir, dass ich so gesagt habe, das ist so aus. Es ist auch vielleicht nochmal, wer die Bücher kennt, die sind auch, wie ich finde, für einen Autor eine ziemliche Herausforderung, weil es sind Krimis, historische Romane, es sind aber auch Familienromane. Das bedeutet, da taucht eine ganze Familie auf, diese Kuisels, ja. Mhm. Und mit der Zeit sind zwar welche gestorben, aber es sind immer mehr dazugekommen, ja, Enkel und so weiter. Und zum Schluss, und jeder hat, das war mir ein Anspruch, jeder hat einen eigenen Handlungsfaden. Und jetzt müssen aber in einem Roman, wie ich finde, zum Schluss alle Handlungsfäden hinten zusammenkommen. Und das ist eine extrem große Herausforderung. Und ich hatte dann auch das Gefühl, bei den letzten Bänden, es ist dann schon immer, dass das jetzt gerade alles so zusammenpasst. Okay, es ist ein Roman, ja, nicht das echte Leben. Aber das fiel mir immer schwerer, das irgendwie glaubwürdig zu machen.
Ein paar Fragen noch. Ein Satz aus deiner Kindheit, der dich geprägt hat, den du oft gehört hast.
Den ich oft gehört habe.
Ja, also ist zweideutig. Also es gibt welche, die man oft gehört hat und welche, die einen prägen. Vielleicht beides, wenn dir was einfällt.
Ich glaube, das trifft auf beides zu. Und das ist mein Leitmotiv. Hauptsache eine gute Geschichte.
Schöner Satz.
Da kann man durch viele Tiefen im Leben gehen.
Ja. Gibt es auch ein Buch, das dich geprägt hat?
Das ist jetzt super langweilig. Also mich, geprägt. Das erste Buch, was mich wirklich sehr geprägt hat, ist Lindgren oder insgesamt die Lindgren-Bücher haben mich wirklich sehr geprägt. Ich überlege jetzt noch, dann Unendliche Geschichte habe ich angefangen und komplett die Zeit vergessen. Mhm. Und irgendwann war das Buch zu Ende und ich war sehr traurig. Herr der Ringe habe ich, glaube ich, 5-mal gelesen.
Wirklich?
Noch einmal auf Englisch oder so. Ich weiß, ja, da scheiden sich die Geister.
Benjamin Kors hat mir erzählt, er hat das auch schon mit 13 gelesen. Ah, also wirklich. Und hat dann später erkannt, was das eigentlich für Leistung war. Und das ist wirklich eine Leistung.
Ich habe auch in meiner Jugend sehr viel so Fantasy-Rollenspiel gemacht. So. Mhm. Dungeons and Dragons, Schwarze Auge, wo man am Tisch sich so Geschichten einfallen lässt. Ja.
Ein Film, den du vielleicht mehrmals gesehen hast oder auch immer wieder hängen bleibst, vielleicht mal beim Durchseppen?
Spiel mir das Lied vom Tod.
Wirklich? War Klassiker.
Ja, der deutsche Titel ist total bescheuert.
Wie ist der Originaltitel?
Der Originaltitel ist Once Upon a Time in the West, meiner Meinung nach. Oder, okay. Ja, genau. Ne. Aber die Bildstärke in Verbindung mit Musik, also da haben ja die Helden und die Heldinnen, Claudia Cardinale und so, jeder hat ja eine eigene Melodie. Das hat mich total geflasht. Wenn man das auf einer großen Leinwand sieht, wenn Bild und das komischerweise, auch die Geschichte ist gut, aber da ist es eher mehr so Bild und Melodie, Musik, die zusammengehen. Ja.
Wann hast du zuletzt die Orientierung verloren? Hoffentlich nicht hier in Graz.
Was meinst du? Meinst du jetzt wirklich tatsächlich?
Wirklich tatsächlich, ja, wenn du mal wo unterwegs warst.
Ungefähr vor 4 Stunden im Traum.
Also im Traum?
Das ist ein ganz klassischer Traum von mir. Ich verliere wahnsinnig oft die Orientierung. Ich glaube, ich habe gestern auch wieder erst ins Hotel gefunden, weil ich mit 2 anderen Autoren unterwegs war. Also ich habe 0 Orientierungssinn. Und das geht bei mir. Und ich hab geträumt jetzt, dass ich in Prag komplett lost bin und weder Geld noch mein Handy dabei habe und auch nicht mehr weiß, wie mein Hotel heißt. Und
schlimm.
Ja, es war ganz schlimm. Ja, und es war kalt. Und ich wusste jetzt, wenn ich jetzt nichts mache, dann werde ich jetzt irgendwann in Prag erfrieren.
Schlimm.
Aber dann habe ich, es ging gut
liegt
aus.
Vielleicht am Kopf voll. Ja,
ich habe Freunde gefunden, die haben mich dann entdeckt und hatten mein Handy dabei.
Ach, Gott sei Dank.
Stadt.
Stichwort Graz. Leopold von Herzfeld aus der Totengräberreihe, der kommt ja aus Graz.
Oh ja, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Haben wir gar nicht gesagt. Und bist du selber, oder du hast gesagt, du bist hier auch in Graz, zu recherchieren, das erste Mal in Graz?
Nein, ich bin nicht das erste Mal in Graz. Ich war, als die Serie anfing, war ich 2-3 Tage in Graz, weil nicht nur, dass der Leopold von Herzfeld aus Graz kommt, sondern er hat einen Mentor hier, den es wirklich gegeben hat. Und das ist ganz wichtig für die Kriminalistik. Das ist ein gewisser Hans Groß, haben vielleicht Leute auch, Hörer auch schon gehört davon. Trotzdem, also der hat das sogenannte Handbuch für Untersuchungsrichter geschrieben und das sind die Anfänge im Grunde der Kriminalistik. Gestern mich nochmal mit dem Christian Bachhirsel unterhalten, der damals, als ich da war, habe ich mit ihm ein längeres Gespräch da mal geführt, der Leiter vom Kriminalmuseum hier war und er mir nochmal bestätigt hat, dass bis Anfang der 80er Jahre dieses Buch in einer, weiß nicht wie vielten Auflage noch, vom FBI benutzt wurde. Mhm. Also das zeigt schon, was das für ein Meilenstein war. Und deswegen war ich in Graz und jetzt geht es darum, es gibt im neuen Roman ganz am Anfang ein paar Szenen, die in Graz spielen. Und da recherchiere ich jetzt nochmal die Orte.
Mhm. Ich habe ja leider erfahren, also den vierten Teil habe ich noch vor mir. Du hast schon erwähnt, dass die beiden, die Julia und der Leopold, eine Wohnung suchen, dass sie verlobt sind. Wusste ich jetzt noch nicht.
Oh, Scheiße!
Ich habe es schon in einem Interview auch gelesen.
Kannst du ja löschen.
Ja, aus dem Kopf kann man es nicht mehr löschen. Aber gut, das habe ich gehofft, dass sich da was tut, dass da nicht einmal der Leopold da, wie sagt man, Nägel mit Köpfen macht.
Ja, es waren auch irgendwie Leser, die gesagt haben, jetzt muss aber hier mal, sonst wird ihnen der Typ immer unsympathischer. So,
Teil 5, kannst du vielleicht kurz noch erzählen, ohne allzu viel zu spoilern, womit beschäftigen sich die drei, diesmal auch der August Rothmeier, der Totengräber?
Mhm. Also du hattest vorher schon mal erwähnt, dass in jedem dieser Romane geht es um ein unheimliches Phänomen, was ich auch dann versuche, so im Hintergrund ein bisschen wissenschaftlich zu erklären. Also Untote, Vampirismus, erster Teil, Mumien, dann ging es mal um Spiritismus, auch sehr interessant. Im vierten Teil ging es um Varieté-Zauberei, also Zauberei sozusagen. So. Und im fünften Teil geht es, das war so die Anfangsidee, um Satanismus. Ja, also Teufelsbeschwörung insgesamt. Der Teufel fasziniert ja auch viele Menschen. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass da noch so ein zweites Thema mit reinkommt und das sind so Verschwörungen insgesamt. So Verschwörungsorden, vermeintliche, wirklich komplett harmlose, aber auch wirklich sehr, sehr schlimme, weil da Wien gerade um diese Zeit ein Pflaster war. Da kommen auch diese okkult-völkischen Verschwörungen und Orden vor, die dann im Grunde auch der Nährboden für den späteren, also Adolf Hitler war ja 20 Jahre später dann in Wien und der hat das aufgenommen. So, das ist so der Hintergrund. Dann wird es am Anfang, gibt es einen Mordfall, wo junge Frau bei einem satanistischen Ritual zu Tode kommt, ganz grausig, und er hat so Zeichen am ganzen Körper. Das sind Zeichen, die wiederum auf die Freimaurer hindeuten. Und dann folgt also Leo dieser Spur und kommt natürlich zum Schluss auf was komplett anderes.
Ich freue mich schon drauf. Würdest du uns auch noch etwas vorlesen? Teil 4 oder vielleicht schon Teil 5?
Ich lese jetzt, das Buch heißt ja Der Totengräber und der Orden des Teufels. Also es geht ja auch immer wieder um den Augustin Rothmeier. Das ist eben ein Totengräber vom Wiener Zentralfriedhof, sollte man vielleicht nochmal kurz vorstellen. Ein ziemlicher Kauz, der wohnt auf dem Wiener Zentralfriedhof. Und er ist aber wirklich sehr klug, sehr belesen und ein wirklicher, man glaubt es kaum als Totengräber, ein Experte des Todes. Und deswegen hat sich das so eingebürgert, dass der Leo, der Inspektor, ihn immer wieder aufsucht, wenn er irgendwelche Fragen hat. Und die bilden zusammen das Ermittlerteam. Und man muss dazu wissen, der Augustin spielt Geige und er hat eine sehr spezielle Geige, will ich jetzt mal nicht verraten, welche das ist, und auf der...
Das erfahren wir in Teil 3.
Ja, auf der spielt er jetzt gerade eben. Das Violinkonzert Nummer 3 in G-Dur war eine einzige Folter. Augustin Rothmeiers Finger mühten sich am Geigenhals ab, wieselten das glatte, mit Perlmutt verzierte Griffbeck hinauf und hinunter. Immer wieder spielte er die eingängige Anfangsmelodie, die so einfach klang und doch so mörderisch schwierig war. Da, 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 da summte Augustin, doch sein Spiel klang hölzern. Es gelang ihm nicht, die Töne zu einem warmen Ganzen zu verbinden. Bekam er vielleicht langsam die Gicht? Vermutlich lag es einfach nur daran, dass er heute Vormittag schon ein ganzes Grab ausgehoben hatte. Ein tiefes Schachtgrab, geeignet für bis zu 7 Tote. Im November kam immer besonders viel rein. Die Leute holten sich einen Schnupfen, der sich dann zu einer Grippe auswuchs. Eine Lungenentzündung setzte sich drauf und hast du nicht gesehen, landeten sie als Leiche hier am Zentralfriedhof. Dabei war die Erde im November schon verflucht hart. Letzte Nacht hatte es wieder Bodenfrost gegeben. Kein Wunder, dass seine Finger da nicht mehr mitmachten. Der Totengräber biss die Zähne zusammen, als es heftig an der Tür pochte. Ja, doch, rief Augustin. Herrgott, auf dem Friedhof gibt's keine Eile. Er öffnete und vor ihm stand Inspektor Leopold von Herzfeld. Der Inspektor schüttelte eben seinen Schirm aus, Regen tropfte von der Krempe seines Homburgs, die Schuhe mit feinstem Budapester Lochmuster waren schlammbespritzt. Ich vergesse immer wieder, wie weitläufig der Zentralfriedhof ist, na wenigstens verlaufe ich mich nicht mehr, jedenfalls nicht allzu sehr. Leo lächelte. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen? Vielleicht sollten Sie sich mal einen Telefonapparat anschaffen, Herr Rothmeier. Dann könnte ich mich vorher ankündigen. Sowas hat man heutzutage.
Es wäre ja noch schöner, blaffte Augustin. Dann klingelt's hier Tag ein, Tag aus. Auf einem Friedhof muss Ruhe herrschen. Basta.
Na, wenn Sie meinen, dürfte ich vielleicht trotzdem reinkommen. Ich hätte da mal wieder ein paar Fragen.
Vielen Dank. Ein Ausschnitt aus dem 5. Teil der Totengräber-Serie. Ganz frisch in den Buchhandlungen. Ja, Oliver, vielen Dank für deine Zeit. Das war's. Die Folge ist vorbei. Sehr schade. Ich freue mich aber heute noch auf deinen Auftritt in Graz. Nennt sich passenderweise die Henkers Mahlzeit. Und da werden wir dann auch ein bisschen mehr noch, glaube ich, aus dem neuen Buch hören.
Auf alle Fälle.
Dankeschön. Okay.
Oliver Pötsch ist wirklich ein fantastischer Geschichtenerzähler. Es war dann auch noch ein sehr spannender Abend mit noch mehr Insights zu seinen Recherchen und Büchern. Einblicke in seine Arbeit als Schriftsteller, die gibt er auch immer wieder auf Social Media und ganz viel Hintergrundwissen könnt ihr auf seiner Website nachlesen. Und lest unbedingt seine Nachworte. Alle Links, die gibt's wie immer in den Shownotes. Natürlich auch die zum Podcast auf Instagram und Facebook mit Bildern zu dieser Folge. Ich bin mittlerweile auch mit Band 4 der Totengräber-Reihe durch. Teil 5 wartet schon. Fans von historischen Krimis kann ich diese Bücher wirklich sehr ans Herz legen. Vielen Dank an dieser Stelle wieder fürs Dabeisein. Hört gerne wieder rein. Bis dann.